Willkommen zu dieser Sendung, liebe Freunde. Am Mikrofon begrüße ich jetzt Kamrat Kwasi, Sie hören die Nachrichten. Der deutsche Bundesaußenminister Joschka Fischer hat heute in Prag vor der abermaligen Öffnung umstrittener Fragen im Zusammenhang mit dem vom EU-Konvent ausgearbeiteten Entwurf einer europäischen Verfassung gewarnt. Das Verfassungskonzept sei ein großer und vernünftiger Kompromiss zwischen den kleinen und den großen Staaten, mit dem jeder leben könne. Ohne damit zufrieden zu sein, sagte der Minister vor Journalisten. Im Gegensatz dazu meinte der tschechische Außenminister Ciro Svoboda, dass in einigen Fragen immer noch Spielraum für Verhandlungen existiere. Joschka Fischer, der heute zu einem eintägigen Arbeitsbesuch nach Prag gekommen war, hielt am Vormittag auf einer Botschafterkonferenz im tschechischen Außenministerium eine Rede über die Gestalt des künftigen Europa. Dabei meinte er, die tschechisch-deutschen Beziehungen würden sich gegenwärtig besser entwickeln als je zuvor. Als Grundlage für das bilaterale Verhältnis bezeichnete Fischer die deutsch-tschechische Deklaration aus dem Jahre 1997. Allgemein geht man davon aus, dass Fischer den Boden für den Besuch des deutschen Kanzlers Gerhard Schröder bereitet, der am 5. September in Prag erwartet wird. Das durchschnittliche Monatsgehalt tschechischer Arbeitnehmer betrug im zweiten Quartal des laufenden Jahres knapp über 17.000 Kronen, das sind etwa 540 Euro brutto. Dies gab heute das Statistische Amt offiziell bekannt. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres bedeutet das einen Anstieg um mehr als 1.000 Kronen, was bei der momentan niedrigen Teuerungsrate einer Erhöhung der Reallöhne um 6,7% entspricht. Die beiden größten Gewerkschaftsorganisationen der Tschechischen Republik haben bereits gestern in getrennten Sitzungen über ihre weitere Vorgehensweise bei den Protesten gegen die geplante Finanzreform beraten. Beide Dachverbände haben dabei ihre ablehnende Haltung gegen die Reformvorhaben konkretisiert und sich auf einen Katalog von Forderungen und Protestmaßnahmen festgelegt. Die für dieses Jahr prognostizierte schlechte Ernte in der Landwirtschaft wird voraussichtlich kaum Auswirkungen auf die tschechischen Lebensmittelpreise haben. Laut Landwirtschaftsministerium ist der Ertragsrückgang nicht so dramatisch, dass eine Preissteigerung gerechtfertigt wäre. Auch die größten Supermarktketten haben bisher signalisiert, dass die Marktpreise stabil seien und dass man daher auch im Einzelhandel keine Teuerungen in Erwägung ziehe. Das Wetter. Zum Abschluss die Wetteraussichten. Heute ist es in Tschechien überwiegend heiter bis bewölkt. Vor allem im Norden des Landes sind auch Niederschläge zu erwarten. Tageshöchsttemperaturen 23 bis 27 Grad. Morgen Mittwoch stellenweise auch stärkere Bewölkung. Tageshöchstwerte ebenfalls 23 bis 27 Grad. Das waren die Meldungen. Durch die Sendung führt sie Dagmar Keberlova.
Tagesecho.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Fortsetzung der heutigen Sendung. Unter anderem erfahren Sie in den nächsten Minuten Näheres zu folgenden Themen. Der deutsche Bundesaußenminister Joschka Fischer ist zu Besuch in Prag. Vor 35 Jahren kam die Delegation des damaligen tschechoslowakischen Präsidenten Ludwig Svoboda verbittert aus Moskau zurück. Die tschechische Eishockey-Nationalmannschaft startet in die WM-Saison im eigenen Land. Anschließend hören Sie das Hörerforum von und mit Lothar Martin und Katrin Sabina. Die Anzeichen für einen politisch heißen Herbst und streng genommen auch schon für einen politisch heißen Spätsommer in der Tschechischen Republik verdichten sich immer mehr. Denn, wie wir bereits berichtet haben, am Montag haben gleich zwei Gewerkschaftsverbände, und zwar die größten des Landes, konkrete Forderungen zur Abänderung der von der Regierung geplanten Finanzreform gestellt und diese mit der Androhung von Kampfmaßnahmen auch deutlich unterstrichen. Mehr zu den Beschlüssen der Gewerkschaften und den politischen Hintergründen hören Sie nun von Gerald Schubert.
Die böhmisch-mährische Gewerkschaftskonföderation GMKOS und die Assoziation Selbstständiger Gewerkschaften ASO haben gemeinsam über 1 Million Mitglieder und sind somit im 10-Millionen-Staat Tschechien eine politische Größe, die man nicht unterschätzen darf. Vor allem dann nicht, wenn die Regierung im Abgeordnetenhaus nur über die hauchdünne Mehrheit von einer einzigen Stimme verfügt, wie dies derzeit der Fall ist, und wenn diese eine Finanzreform plant, die sowohl in und außerhalb des Parlaments auf erheblichen Widerstand stößt. Als daher am Montag beide Gewerkschaftsdachverbände ihre Beschlüsse präsentierten, da war einmal mehr klar, dass man sich hierzulande recht bald auf rasante innenpolitische Konflikte gefasst machen muss. Am 13. September nämlich planen die Gewerkschaften eine Großdemonstration gegen die Reformvorhaben. Ihre Hauptziele sind vor allem die Verhinderung bestimmter Änderungen beim Pensionsantrittsalter oder von Krankengeldkürzungen. ASO-Chef Bohumír Dufek meint dazu,
Motto muss jednoznačné poslanci.
Das Motto muss eindeutig sein. Die Abgeordneten der Regierungskoalition, denn die Opposition ist ohnehin grundsätzlich dagegen, müssen über diese Vorschläge, die das Kabinett ihnen vorgelegt hat, noch nachdenken. Und wenn sie das nicht tun, dann müssen sie mit dem Schlimmsten rechnen, wie etwa mit dem Sturz der Regierung. Wie kommt Dufek zu dieser Annahme? Nun, wie gesagt, die Mandatsverhältnisse im tschechischen Unterhaus sind denkbar knapp. Die von den Sozialdemokraten angeführte Regierung mit Christdemokraten und Liberalen hat eine Mehrheit von 101 zu 99 Mandaten. Und nicht einmal die ist gut abgesichert. Denn ein sozialdemokratischer Abgeordneter ist bereits vor mehreren Wochen aus der Fraktion ausgetreten, weil er die Werte des Parteiprogramms in den Reformplänen nicht wiederzufinden meint. Die Gewerkschaften behaupten überdies, noch mehr Abgeordnete auf ihrer Seite zu haben. Sollten also diverse Änderungswünsche vor den nächsten Abstimmungen über die Finanzreform kategorisch abgelehnt werden, dann könnte das vielleicht tatsächlich einige Regierungsabgeordnete dazu bewegen, gegen den Kabinettsentwurf zu stimmen. Premierminister Wladimir Spidla hat jedoch seinen Verbleib im Amt an die Verabschiedung der Reform geknüpft. Einige Gewerkschafter, die derzeit also ein gutes Klima für ihre Forderungen wittern, drohten auch gleich mit dem notfalls äußersten Mittel, nämlich einem Generalstreik. Ob es aber letztlich im Interesse der Arbeitnehmervertretungen ist, die Regierung zu stürzen, das ist dann doch mehr als fraglich. Dann würde nämlich die demokratische Bürgerpartei ODS in den Startlöchern warten. Und die kritisiert die Finanzreform vor allem aus einem Grund. Sie ist ja nicht radikal genug.
Als erster deutscher Außenminister hielt Bundesaußenminister Joschka Fischer am Dienstag auf der traditionellen Botschafterkonferenz im tschechischen Außenministerium einen Vortrag über das Gesicht des neuen Europas nach der EU-Erweiterung. Anschließend traf Fischer in Prag mit Außenminister Cyril Svoboda und Premier Wladimir Spidla zusammen. Silja Schultheiß war vor Ort.
Ich bin der festen Überzeugung, dass der Kompromiss des Verfassungsentwurfs die beste der möglichen Lösungen darstellt.
Eine gemeinsame europäische Verfassung, für Bundesaußenminister Joschka Fischer der zweite Teil des Jahrhundertprojektes EU-Erweiterung. Fischer sprach sich sowohl in seiner Rede vor den Botschaftern als auch in den anschließenden Pressekonferenzen eindringlich dafür aus, nicht von dem durch den EU-Konvent gefundenen Kompromiss zum EU-Verfassungsentwurf abzurücken. Mit Blick auf die im Herbst beginnende Regierungskonferenz über den europäischen Verfassungsentwurf sagte er,
wir müssen alles daran setzen, dass diese Regierungskonferenz kurz, intensiv und erfolgreich ergebnisorientiert verläuft. Der Kompromiss als Ganzes muss Bestand haben. Daher gilt auch als Regel, wer den Konsens in einem Punkt öffnet, trägt die Verantwortung dafür, einen neuen Konsens herbeizuführen. Wenn wir uns auf diesen Grundsatz einigen können, wird die Regierungskonferenz ein Erfolg. Es wird schwierig, einen neuen Konsens hinzubekommen. Und wenn die Regierungskonferenz am Ende ein besseres Paket hinbekommt, würde ich laut Halleluja singen. Sollte es allerdings die Überlegung geben, gar kein Ergebnis zu produzieren, das heißt, am Ende würde das dann scheitern. Das hieß vermutlich eine der schwersten Krisen der Europäischen Union.
Fischers tschechischer Amtskollege Cyril Svoboda stimmte mit der Wichtigkeit einer Kompromissfindung überein, betont jedoch, dass es in puncto EU-Verfassung noch einigen Diskussionsbedarf gebe. Wir sind auch der Meinung, dass es nicht möglich ist, viele Fragen gleichzeitig zu eröffnen, denn dies könnte die Möglichkeit einer Übereinkunft blockieren. Aber es ist eben die Regierungskonferenz, die über den Verfassungsentwurf zu entscheiden hat, betonte Svoboda. Wenn man gar keine Fragen mehr öffnen dürfe, bräuchte gar keine Regierungskonferenz einberufen zu werden, denn die würde dann lediglich das bestätigen, was bereits entschieden wurde, und dafür bräuchte man sich nur ein einziges Mal zu treffen, so der tschechische Außenminister. Um unter den kleineren Staaten im Voraus eine gemeinsame Linie hinsichtlich der Verfassung zu erzielen, wird es noch vor Beginn der Regierungskonferenz in Prag ein Treffen auf Ebene der Minister und Staatsminister geben. Zweiter Schwerpunkt der Gespräche, die Fischer mit Svoboda und Spidler führte, waren die bilateralen Beziehungen. Hier verwies der Bundesaußenminister entschieden auf die deutsch-tschechische Erklärung von 1997.
Je öfter ich diese Erklärung nachlese, desto mehr wird mir die Weisheit, aber auch die Klarheit dieser Erklärung bewusst. Wir sind enge Partner, wir sind gute Freunde, wir haben auch ein tragisches Kapitel in unserer Geschichte. Als Freunde müssen und sollten wir über alles sprechen. Wir sollten uns dabei freundschaftlich in die Augen schauen können. Die deutsch-tschechische Erklärung ist dafür, finde ich, die beste Grundlage.
Vor 35 Jahren, am 21. August 1968, ist der als Prager Frühling bekannt gewordene Demokratisierungsprozess in der damaligen Tschechoslowakei durch die Invasion der Armeen des Warschau-Paktes jäh gestoppt und niedergeschlagen worden, worüber wir Sie bereits in unseren vorangegangenen Sendungen informiert haben. Die Okkupation hatte die alsbaldige Abreise des tschechoslowakischen Präsidenten Ludwig Svoboda und seine Begleiter nach Moskau zur Folge. Die tschechoslowakischen Vertreter hatten es in der sowjetischen Hauptstadt abgelehnt, die Berechtigung der Intervention anzuerkennen. Nach heftigen Diskussionen wurde am 26. August 1968 ein Protokoll unterzeichnet, das unter anderem die nach der Besatzung der Tschechoslowakei durchzuführenden Maßnahmen beinhaltete. In den frühen Morgenstunden des 27. August kehrte die Delegation, in der auch Alexander Dubček war, aus Moskau zurück. Dubček sagte nach der Rückkehr unter anderem:
My všetci, ktorí sme v minulých dňoch rokovali v Moskve,
wir alle, die wir in Moskau in den vergangenen Tagen verhandelt haben, sind Ihnen dankbar für Ihre wirklich kommunistische Arbeit. Ohne Sie wäre es nicht möglich, die Verschärfung der Situation zu vermeiden und gleichzeitig die moralische und politische Einheit unseres Volkes beizubehalten. Ich danke auch der Armee und der Polizei, dass Sie einen großen Konflikt vermeiden konnten.
Die damalige Redakteurin des tschechoslowakischen Rundfunks, Margita Kolárová, war bei dieser Rede von Alexander Dubček auf der Prager Burg dabei. Ihr zufolge war Dubček in diesem Moment emotional tief bewegt. Er erklärte, dass wir diese Krisensituation überwinden werden. Wir müssten aber vernünftig sein, dürften nicht provozieren und sollten eine Lösung finden. In dem Moment, als er darüber gesprochen hat, wie sie sich zu ihm in Moskau verhalten haben, hörte er plötzlich auf zu sprechen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ihn zu unterbrechen wäre nicht diplomatisch gewesen. So zeigte ich meinen Kollegen an, dass ich für Herrn Dubček ein Glas Wasser brauchen würde. Ich stellte das Glas eiligst vor ihn und er kam wieder zu sich und begann erneut zu sprechen. Dabei liefen ihm die Tränen herunter. Zum zweiten Mal in meinem Leben habe ich einen Mann weinen gesehen. Die tropische Hitze in Tschechien ist nicht nur allerorten weitgehend abgeklungen, sie wirft auch bereits ihre Schatten voraus auf die kalte Jahreszeit und auf dem Sektor Sport sogar auf ein buchstäblich eisglattes Ereignis, nämlich die Eishockey-Weltmeisterschaft 2004, die vom 24. April bis 9. Mai kommenden Jahres in Prag und Ostrava-Ostrau ausgetragen wird. Über den aktuellen Stand der Vorbereitungen auf dieses internationale Event informiert sie Lothar Martin.
Nur noch rund 8 Monate sind es also, bis in Prag und Ostrava die Puckjäger der dann nahezu komplett versammelten Weltelite wieder ihre Schläger kreuzen und das weltbeste Team ihres Metiers unter sich ausmachen werden. Und daran auf die Eintrittskarten, besonders auf die für das in der bis dahin neu erbauten Sask Arena stattfindende Finale, ist bereits in vollem Gange. Wie ich von Miloš Prokal, dem Mitglied des WM-Organisationskomitees, auf einer am Dienstag in Prag stattgefundenen Pressekonferenz erfahre, hat die Anzahl der Bestellungen schon nahezu die Gesamtkapazität der neuen Superarena erreicht. Also der Stand bis zum heutigen Tag ist der, dass die Anzahl der für das Endspiel bestellten Karten sich um die 14.000 Plätze bewegt. Das bedeutet, dass die Kapazität der 17.000 Plätze bietenden Arena somit nahezu ausgebucht wäre, insbesondere wenn man einkalkuliert, dass rund 2.000 Plätze für Journalisten und Offizielle zurückgehalten werden müssen. Aus der riesigen Nachfrage hat sich ergeben, dass wir seit rund einem Monat die bei uns eingehenden Bestellungen bereits auf eine Warteliste setzen. Denn eines ist auch klar. Wir werden die Karten nicht komplett per Vorbestellung abgeben, denn ca. 40% sollen beim offiziellen Kartenverkauf am Schalter an den Mann gebracht werden, offeriert mir Miloš Prokal. Dennoch, die Nachfrage ist gewaltig, wie ich des Weiteren erfahre. Neben dem Endspiel sowie den Halb- und Viertelfinals sind durchaus auch die Begegnungen der Vor- und Zwischenrunde gefragt. Für die Vorrundengruppen B und C, die ihre Spiele allesamt in Ostrava austragen werden, herrscht großes Interesse bei den Anhängern aus Finnland, Schweden und ganz besonders aus der benachbarten Slowakei. In Prag erfreut sich neben der Auswahl von Gastgeber Tschechien die Nachfrage für die Partien der deutschen Mannschaft des größten Zuspruchs. Rund 3000 Kartenvorbestellungen für jedes Vorrundenspiel des DEB-Teams liegen bereits vor, erfahre ich von Miloš Prokal. Und wie sieht es sportlich aus? Wird die Vertretung der mitfavorisierten Tschechischen Republik gut gerüstet sein? Nationaltrainer Slavomir Lena, der ein interessantes Team für das erste große Länderturnier der neuen Saison, den vom 4. bis 7. September in Pardubice stattfindenden Pojestava Cup, nominiert hat, erklärte mir auf die Frage, was er von seiner Mannschaft dort erwarte.
Tak dobrý rozjezd. Vždycky jde o to, abyste předváděli atraktivní hokej, ale vždycky.
Also vor allem einen guten Start. Es geht immer darum, dass man attraktives Eishockey bietet, aber noch stets ist es besser, wenn man dies auch mit einer guten Platzierung untermauert. Ich glaube schon, dass uns beides gelingen wird, meinte Lena. Also denn, schauen wir mal.
Das war auch schon der letzte Beitrag des heutigen Tagesechos. Nun folgt das Hörerforum von und mit Lothar Martin und Katrin Sabina.
Ahoi und herzlich willkommen zum Hörerforum von Radio Prag. Auch heute wollen wir wieder ein wenig in der Postmappe stöbern und uns mit Ihren Zuschriften befassen. Also seien Sie ganz Ohr.
Mit großem Interesse hörte ich heute in Ihrer Sendung die zum Teil kritischen Kommentare Ihrer Presse zu den Aktivitäten von Greenpeace gegen das Chemiewerk Spolana. Dieses Vorgehen der Umweltschutzorganisation mag vielleicht rechtlich nicht gedeckt sein, aber bleibt diesen Leuten überhaupt eine andere Möglichkeit, sich Aufmerksamkeit zu verschaffen und die Öffentlichkeit aus ihrer Lethargie zu reißen? Die Vorgänge während des Hochwassers bei ihnen, und nicht nur bei ihnen, haben doch gezeigt, dass diese Konzerne ohne massiven Druck sich nicht rühren und immer nur so viel eingestehen, wie ihnen zweifelsfrei nachgewiesen wird. Ich denke, die Aktivitäten von Greenpeace sind unverzichtbar.
Wir zitierten aus dem Hörerbrief von Herrn Horst Krüger aus Hannover und sind damit auch schon zweifelsfrei mitten in der Diskussion angelangt. Ja, über die Aktivitäten von Greenpeace lässt sich mithin trefflich streiten. Was jedoch unbestritten ist, das ist die Tatsache, dass Greenpeace immer wieder wachrüttelt und den Finger oft in die offene Wunde legt, wenn es darum geht, zu analysieren, wie wir mit unserer Umwelt und somit quasi mit unserem Lebensraum umgehen. Herr Krüger erinnerte in seiner Zuschrift zudem an ein verheerendes Ereignis, welches uns vor Jahresfrist in Halbmitteleuropa den Atem stocken ließ. Die Jahrhundertflut. Ja, in manchen Regionen waren es sogar die größten Überschwemmungen seit 500 Jahren. Auch Herr Helmut Matt aus Herbolzheim im Breisgau, der uns bei dieser Gelegenheit für unsere, Zitat, sehr professionelle Internetseite lobte, hielt diesbezüglich noch einmal Rückschau.
Kaum zu fassen, dass schon wieder ein Jahr vergangen ist, seit die Welt in die Fluten versank. Ein guter Zeitpunkt, zurückzublicken auf die Flutkatastrophe aus dem Jahr 2002. Eure Berichterstattungen sowohl im Radio als auch auf eurer Internetseite sind gut gemacht und optimal aufeinander abgestimmt. Besonders die Bildergalerien auf der Internetseite von Radio Prag sind faszinierend. Die direkte Gegenüberstellung der Zustände von 2002 und 2003 zeigt das wahre Ausmaß der Flut.
In der Tat, die Überschwemmungen des letzten Jahres hatten es in sich. Wer dieses traurige Naturschauspiel nicht aus seinem Gedächtnis verlieren will, dem sei hier noch einmal die deutsche Ausgabe des Buches »Prag unter Wasser« ans Herz gelegt. Es handelt sich dabei um einen umfassenden Textbildband, der jüngst im Prager Vitalis Verlag erschienen ist und an dem auch einige meiner Kolleginnen aus der Internetredaktion mitgewirkt haben, nämlich anhand der von ihnen geschossenen und im Buch veröffentlichten Fotos. Einige interessante Zuschriften bzw. Hinweise erreichten uns auch zu dem in unserer letzten Sendung zitierten Brief von Herrn Franz aus dem thüringischen Pößneck, der beklagt hatte, dass er unsere Mittelwellenfrequenzen leider nur sehr schlecht bzw. gar nicht empfangen könne. Hierzu meldete sich unter anderem sein Funkfreund Werner Burch aus demselben Ort, der feststellte, er könne alles, was die AM-Bänder, also Langwelle, Mittelwelle und Kurzwelle betrifft, bestens empfangen, da er im Gegensatz zu Herrn Franz mit seinem QTH ganz unten im Tal am tiefsten Punkt liege und er vielmehr die von ihm weniger geschätzten UKW-Sender nur schlecht empfangen könne. Herr Wurch gewährte uns einen kleinen Blick hinter die Kulissen und erklärt, warum er mit dem Mittelwellenempfang so gut wie keine Probleme habe.
Die Frequenzen der tschechischen Inlandsländer auf 639, 954 und 1287 kHz sind im Autoradio fest eingestellt, kommen hier gut hörbar an. Die Frequenz 639 kHz ist sowieso immer aktuell. Da ich 40 Jahre als Rundfunkmechaniker gearbeitet habe, wurde sie und wird sie immer noch als Testfrequenz für den Abgleich der Radios benutzt. Übrigens habe ich fast alle meine Geräte selbst gebaut. Es sind viele mit den alten Röhren, aber die gehen bestimmt nicht schlechter als mit Transistoren oder Schaltkreisen. Oft sind sie noch etwas empfindlicher als diese. Übrigens, der Sender Topolna auf 272 kHz ist hier auch bestens zu empfangen.
Soweit Herr Wurch zum Thema Mittelwellenempfang, zu dem auch Herr Bernhard Seiser aus Ottenau noch eine mutmachende Aussage machte.
Mit zunehmender Dunkelheit um 20 Uhr Ortszeit ist dann auch wieder mit einem besseren Empfang zu rechnen. Erfahrungsgemäß hatte ich im letzten Winterhalbjahr einen guten Empfang.
Also nur nicht aufgeben, die Wellen von Radio Prag einzuschalten, denn irgendwie zahlt sich dies schon aus. Nicht wenige unserer Hörer haben auch immer wieder die eine oder andere Frage auf dem Herzen. Leider können wir infolge unserer bemessenen Sendezeit nie alle auf einmal oder eben sofort beantworten. Da greifen wir auch nicht selten einzelne Fragen auf, um einen thematischen Beitrag im Tagesecho oder in unseren Rubriken darüber zu fertigen. Also auch hier gilt, immer wieder Radio Prag einschalten und schön neugierig bleiben. Doch zwei Fragen wollen wir zum Abschluss unserer heutigen Hörerpostsendung dann schon doch noch beantworten. Herr Günter Wagner aus Bad Dürrenberg zum Beispiel schrieb uns Folgendes.
Durch die unmittelbare Umgebung meiner Heimat fließt der Fluss die Weiße Elster, welche dann bei der Stadt Halle in die Saale fließt. Erst jetzt habe ich so richtig mitbekommen, dass dieser Fluss in der Tschechischen Republik, und zwar in der Nähe von Asch, entspringt. Auf tschechischen Landkarten wird dieser etwa 10 Kilometer lange Teil des Flusses als Bieli Halštrov bezeichnet. Wortwörtlich übersetzt heißt Elster aber Straka. Könnten Sie mir vielleicht weiterhelfen, wie man den Begriff Bieli Halštrov auf Deutsch übersetzen könnte?
Jawohl, das können wir, Herr Wagner. Einschlägigen Quellen haben wir entnehmen können, dass das Wort Elster in diesem Fall nicht von den diebischen Vögeln und auch nicht von den Erlen am Bachufer abgeleitet wird, sondern ebenso wie die Flussnamen Alster oder Unstrut auf die indogermanische Bezeichnung für Fließen zurückgeht. Von der slavisierten Form Alpstrov stammt daher der tschechische Name Bieli Halštrov. Übrigens, auf das Jahr 1122 geht die erste urkundliche Erwähnung der Rektam Alestram, zu Deutsch Rechte Elster, als Begrenzung des Sprengels der Blauner Johanneskirche zurück. Eine ganz andere Sache beschäftigte unseren Stammhörer Engelbert Burgner aus Hildesheim. Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Lehrerstreik am 1. September und einem entsprechenden Sendebeitrag von Radio Prag fragte er uns:
In Radio E wurde von den tschechischen Schulgewerkschaften gesprochen. Gibt es davon tatsächlich mehrere oder hat man die eine Gewerkschaft in der Sendung nur in der Mehrzahl genannt?
Die Frage habe ich an die Autorin des Beitrages, an meine Kollegin Silja Schultheiß, weitergeleitet.
Ja, also es gibt in der Tat mehrere Schulgewerkschaften, nämlich einmal den Böhmisch-Mährischen Schulgewerkschaftsverband. Der ist wiederum Dachorganisation von einzelnen regionalen Schulgewerkschaften. Und zum anderen den kleineren Lehrergewerkschaftsclub. Der ist Teil der Assoziation unabhängiger Gewerkschaften und hat sich auch bewusst abgegrenzt von seinem größeren Bruder. Der Lehrergewerkschaftsclub ist noch ganz jung. Der wurde erst Ende letzten Jahres gegründet und hat zum Ziel, also kurz auf den Nenner gebracht, gebracht, einfach schneller die Interessen der Lehrer durchzusetzen, als es der böhmisch-mährische Schulgewerkschaftsverband tut. Auf die genaue Frage, ich habe in dem Beitrag den Schulgewerkschaften eine Stimme gegeben. Hier wurde der Vorsitzende des böhmisch-mährischen Schulgewerkschaftsverbandes zitiert, der auf einer Demonstration gegen die Finanzreform eben den Lehrern insgesamt meiner Meinung nach aus der Seele sprach, weil er eben wirklich die viel zu tiefen Gehälter dort bemängelt hat und insofern diese eine Stimme. Aber natürlich haben Sie vollkommen recht, es gibt immer Schulen, die sich auch mit den Zielen ihrer Dachorganisation nicht identifizieren. Zum Beispiel ist jetzt nicht bekannt, wie viele Schulen tatsächlich an dem ausgerufenen Streik am 1. September, am Schuljahresbeginn, wirklich teilnehmen werden.
Soweit Silja Schultheiß zum Thema Schulgewerkschaften in Tschechien. Und das war es auch schon leider wieder in unserem heutigen Hörerforum. Ich verabschiede mich mit dem Hinweis auf unsere Sendung in 14 Tagen, bei der wir einige Hörer zu Wort kommen lassen werden, die in diesem Sommer die Tschechische Republik bereist und im Einzelfall auch unsere Redaktion besucht haben. Also bleiben Sie uns treu. Ihr Lothar Martin.
Und damit ist auch die heutige Sendung beendet. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich heute Dagmar Keberlová. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci 21 000.